Wir sind ja im Philipperbrief, eigentlich immer Brief einer unproblematischen Gemeinde. Das krasse Gegenteil zum Beispiel zu den Briefen an die Korinther. Und ich denke, man muss hier auch manche Dinge zwischen den Zeilen lesen, wo Paulus einfach zeigt, wie das Reich Gottes abläuft. Wir haben ja das letzte Mal bis Vers 23 uns das angesehen. Und jetzt geht Paulus hin und sagt, ich bin aber voll Zuversicht im Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Doch habe ich es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist und Diener meiner Not. Denn er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Er war auch wirklich todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Betrübnis um die andere hätte. Umso dringlicher habe ich ihn nun gesandt, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet und auch ich weniger Betrübnis habe. Wir haben hier etwas, das ist hochinteressant, wenn wir jetzt einmal einfach diese ganze fromme Vorstellungen, die ein Mensch entwickelt, einfach weglässt. Wir dürfen etwas ja nicht vergessen. Mit dem Sündenfall hat der Teufel, und die Bibel sagt, die Ungläubigen sind Kinder des Teufels, hat der Teufel die Menschen verseucht, generell. Das heißt, wir haben durch das eine verdrehte religiöse Ader in uns und man hat oft ganz falsche Vorstellungen vom Evangelium. Lass mich das einfach so ungeschützt sagen. Teile sind völlig richtig von der Entschiedenheit her, von der Hingabe vor allem her. Aber es gibt da schematische Vorstellungen vom Reich Gottes, die falsch sind. Man hat so Vorstellungen, wie es ablaufen muss und dann ist es von Gott und dann ist es nicht von Gott. Mir sagte jemand in der eigenen Gemeinde, ja, wenn es gut geht, dann ist es von Gott, wenn es nicht gut geht, ist es nicht von Gott. Ja, Entschuldigung, das stimmt einfach nicht. Hier sagt zum Beispiel Paulus, er ist voll Zuversicht im Herrn, dass er auch selbst bald kommen werde. Aber er sagt zum Beispiel hier nicht, ich bin völlig sicher, ich werde in Kürze bei euch sein, der Herr hat es mir geoffenbart. So, er sagt was ganz Einfaches. Er sagt, er ist voll Zuversicht, er hat Hoffnung, dass es so sein wird. Das heißt, es gibt im Reiche Gottes, wenn man arbeitet, immer einen gewissen Unsicherheitsfaktor. Wisst ihr, ich habe immer Bauchweh, wenn Leute auftreten, wo du den Eindruck hast, selbst ob sie morgen das Frühstücksei mit dem Löffel oder mit dem Messer köpfen, hat ihnen Gott geoffenbart. So hast du manchmal den Eindruck. Also die geringste Kleinigkeit im Reiche Gottes, so und so und so, hat der Herr, der Herr, der Herr. Ich sage es dir ganz ehrlich, ich kriege manchmal Bauchweh. Und dann kommen die Leute und sagen, das macht alles der Herr. Das ist genauso falsch. Die Bibel ist ganz nüchtern sachlich und sagt ganz klar, was macht der Herr? Und was müssen wir tun? Ich muss einfach gucken, was tut er, was tun wir? Und hier ist so, dass er ganz klar sagt, es gibt da im Reich Gottes die Möglichkeit, ich kann zum Beispiel sagen, so Gott will, werde ich heute nach Nürtingen gehen. Gott hat gewollt, insofern bin ich da. Aber ich war jetzt auf der Österreich-Konferenz, ich möchte es nur kurz sagen, ohne da jetzt etwas zu erzeugen, ich hatte fast einen tödlichen Unfall. Ja, dann wäre die Konferenz halt vorbei gewesen. Dann wäre nicht nur die Konferenz vorbei gewesen, dann wäre mein Dienst vorbei gewesen, dann wäre meine Frau nicht tot gewesen. So, ich weiß es. Da ging es um eine Sekunde und in der Sekunde hat Gott dann eingegriffen und es ging gerade noch gut, aber wie haarscharf. Wisst ihr, aber keiner von uns weiß, was ihm in den nächsten 5 Minuten passiert. Niemand. Niemand weiß, ob nicht jetzt gerade ein Flugzeug über uns ist und der verliert irgendetwas von mir, so eine Bombe oder sonst was, fällt auf uns. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Aber niemand weiß es. Niemand weiß, wenn er jetzt so einer die Treppe runtergeht und keinen Herzinfarkt kriegt. Niemand weiß es. Wisst ihr, das ist das Problem. Und genauso sagt Paulus nicht, ich habe die Offenbarung vom Herrn, ich werde zu euch kommen. Er sagt, ich bin voll Zuversicht. Ich habe Hoffnung, dass ich bald bei euch sein werde. Und sagt dann, wenn es aber notwendig ist, euch bestimmte Dinge zu sagen oder zu tun, könnte man sagen, wenn es wirklich der Wille Gottes ist, dass die das erfahren, dann muss er der Paulus freistellen, dass er nach Philippi gehen kann. Steht doch nicht. Er sagt, doch habe ich es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden. Er sagt einfach, ich kann nicht. Das hat der Gott auch blockiert. Also sende ich euch meinen Mitarbeiter. Geht genauso gut. Und ich denke, da muss man einfach ganz nüchtern sein und muss sagen, so Gott will, funktioniert es. Wenn Gott nicht will, funktioniert es nicht. Und jetzt sind wir wieder bei dem, ich habe es gar nicht auf dem Zettel, das ist einfach ein Grundwissen, das ein Gläubiger wissen muss, Epheser 4, Vers 11 bis 16. Wo die Bibel ganz klar sagt, der Jesus sitzt als Herr im himmlischen Bereich und steuert von dort aus die gesamte Gemeinde, indem er jeden Einzelnen steuert, wie er will. Jedes Glied am Leib Jesu wird von ihm gesteuert. Teilweise benutzt er Gelenke. Die Bibel erklärt das genau, wie er das macht. Und wenn jetzt Gott sagt, Paulus, du gehst jetzt nicht, jetzt geht der Epaphroditus, jetzt kommt natürlich der menschliche Verstand und sagt, naja, es wäre doch besser, wenn der Paulus käme. Epaphroditus hat doch vielleicht nicht das Niveau wie ein Paulus. Es wäre doch besser, der Paulus kommt. Bei Gott ist das völlig anders. Er entscheidet, wer kommt. Er entscheidet, wer was macht. Und ich denke, da muss man einfach sich vergegenwärtigen. Und das hat auch mit dem zu tun, Epaphroditus war ja todkrank, hat auch mit Krankheit zu tun. Wisst ihr, wir sind nur Werkzeuge. Wo ich damals vor vielen Jahren, ich glaube, geht das fünfte Jahr, diese Rückgratentzündung hatte, ich bin eigentlich dem Arzt auf der einen Art dankbar, dass er mir es erst am Schluss gesagt hat. Dieser Neurochirurg hat mir am Schluss, bei der letzten Besprechung, hat er mir gesagt, was hätte passieren können, haben sie mir vorher nicht gesagt, war gut. Er hat mir das erklärt, hat gesagt, ich hätte innerhalb kürzester Zeit tot sein können. Er sagt, wenn diese Bakterien, die in der Wirbelsäule drin sind, wenn die explodieren, dann bist du innerhalb kurzer Zeit tot. Dann hast du einen CRP-Wert von 1000, sagt, so schnell kannst du gar nicht gucken, bist du weg. Sagt, du kannst auch querschnittsgelähmt sein, es kann alles passieren oder du kannst geheilt werden. Ich bin geheilt worden, bin ihm auch dankbar. Aber wisst ihr, in der Phase, wo ich zu Hause lag, da sagte ein Bruder mir ein Wort, das hat mir ungeheuer geholfen. Ein Bruder hat mir ein Wort gesagt, das hat mir natürlich sehr gut gefallen. Er hat mir das Wort gesagt, du wirst nicht sterben, sondern wirst das Wort des Herrn verkündigen, hat er recht gehabt. Aber das Wort, das mich am meisten angesprochen hat und das mir letztendlich ein tiefes Verständnis gegeben hat, das war was ganz Einfaches. Er sagte zu mir, Paganini war ein Meister der Geige. Wenn er eine Geige genommen hat, nehmen wir eine Stradivari, die extra zubereitet wurde, um hier gut zu spielen, sagte er, das hat nur funktioniert, wenn der Meister mit der Geige gespielt hat. Wenn der Meister gesagt hat, jetzt brauchen wir nicht mehr mit der Geige spielen, dann hat er die Geige genommen, hat sie ins Eck gestellt und dann war der Auftrag der Geige erledigt, bis der Meister sie wieder nimmt. Dann hat er zu mir gesagt, du musst dich sehen wie so Geige. Du hast eine Berufung von Gott, du hast einen Auftrag, aber jetzt sagt der Herr, jetzt hast du keinen Auftrag, Ecke. Wisst ihr, und so ist hier auch. Paulus ist verhindert, es kommt Epaphroditus. Dann ist das der Wille Gottes, dann ist das die beste Lösung. Epaphroditus hätte vorher nicht kommen können, weil er krank war. Er war nicht nur krank, er war sogar todkrank. Hat Gott gesteuert. Wisst ihr, und da kommst du langsam zu diesem, ich sag's mal vorsichtigen Ansatz, dass du dir vergegenwärtigst. Alles, was meine Verantwortung ist, muss ich selber tun. Was aber die Verantwortung Gottes ist, das tut er. Da habe ich gar nichts zum Sagen. Das heißt, wenn ich eine Berufung habe und einen Dienst, dann sagt Gott, tu deinen Dienst. Die Bibel lehrt es klipp und klar, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt, dann musst du es tun. Aber wenn Gott, ohne dass du es merkst, ohne dass du es erkennst, plötzlich sagt, stopp, ich will dich heute nicht. Ich will dich nicht nur heute nicht, ich will die längere Zeit nicht. Dann ist es wie bei Geige. Dann hast du keinen Auftrag. Dann musst du das akzeptieren. Und das zeigt hier Paulus zwischen den Zeilen ganz klar. Er sagt, es war so, ich schicke euch jetzt einen Bruder. Und jetzt geht er hin und sagt etwas. Und das ist jetzt wichtig. Wisst ihr, das ist nicht normal, was er hier macht. Ihr müsst die Bibeltexte auch vom Hintergrund her lesen. Er geht hier hin und autorisiert diesen Epaphroditus. Er geht praktisch hin und sagt, nicht, ich sende euch den Bruder Epaphroditus, den ihr ja kennt, ihr wisst, er ist mein Mitarbeiter und so weiter, sondern jetzt geht er hin und sagt, meinen Bruder. Also er betont jetzt Dinge. Er sagt zuerst, er ist mein Bruder. Das heißt, Titus 3, Abvers 4, ist bei diesem Mann glasklar geschehen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt auch fürs Reich Gottes. Das ist ja das, wo die abgefallenen Kreise und auch die Großkirche und auch teilweise die Freikirche alle dran scheitern, weil das Prinzip nicht begriffen wird. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. Wisst ihr, er sagt hier ganz klar, er ist mein Bruder. Johannes 3, 3 bis 5. Er ist wiedergeboren. Ich schicke euch, das ist das, was Paulus hier sagt, auch wenn er es umschreibt. Er sagt, ich schicke euch hier einen wirklich Gläubigen. Ich schicke euch meinen Bruder. Damit sagt er denen in Philippi, den Mann, den ich euch sende, dem könnt ihr vertrauen, er ist wirklich gläubig. Nur eine kleine Episode, vielleicht zum Lächeln. Ich musste Richtung Norden hoch, aber noch Baden-Württemberg, musste ich bei einer offenen Brüdergemeinde verkündigen. Ich hatte am Sonntagmorgen die Verkündigung und ich hatte am Nachmittag bei einer Taufe, der Erwachsenentaufe, hatte ich auch die Verkündigung. Ich hatte zweimal den Auftrag zu predigen. Einmal bei der Taufe, einmal nicht bei der Taufe, so war es. Also ich habe nur gepredigt, habe nicht getauft. Aber als es ans Brotbrechen ging, ins Abendmahl, musste der Patriarch dieser Gemeinde aufstehen und musste eine Ehrenerklärung abgeben, dass ich das Abendmahl kriege. Das ist so üblich in diesen Kreisen. Bruder, den ich 20 Jahre kenne, kommt zuerst mal nach Halbstadt, geht auf mich zu mit einem ganz stieren Blick. Ein paar Meter vor mir fährt seine Hand ins Revers von der Jacke rein. Ich habe sofort begriffen, habe geschrien, Harry, lass den Brief stecken. War der Empfehlungsbrief. Wo seine Brüder mir empfehlen, lass ihn doch bitte zum Abendmahl zu. Das ist die übliche Praxis dieser Kreise. Da kann man jetzt streiten. Hat eine gewisse Schutzfunktion, aber ist hier unsinnig. Da sagt zum Beispiel Paulus, er ist mein Bruder. Wenn ich sage, er ist mein Bruder, dann darf er zum Abendmahl, dann darf er predigen, dann darf er bei der Taufe predigen. Wenn es von Gott her gewollt wäre, dürfte er auch taufen, dann darf er alles machen, wenn er wirklich ein Gotteskind ist. Unter einer Bedingung. Er muss wirklich vor Gott eine klare Berufung haben für das, was er tut. Nämlich das Nächste, was er sagt, er ist mein Mitarbeiter. Wisst ihr, und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Wenn jemand gerettet ist, ist er ein Mitarbeiter. Es gibt keinen Gläubiger, der kein Mitarbeiter ist. Wenn du jetzt sagst, wir machen eine Mitarbeiterbesprechung in der Gemeinde, dann musst du alle einladen. Inklusive der Ehefrauen und Ehemänner. Wenn sie wiedergeboren sind. Weil jeder von Gott am Leib Christi einen Auftrag hat. Wir machen es ja immer nur so. Wir laden die ein, die ein Ämtchen haben. Wenn ich zu meiner Frau sage, oh, da ist Besprechung, da gehen wir hin, da gehst du mit. Dann sagt sie, wieso, ich bin doch hier kein Mitarbeiter. Dann sage ich, du bist mein Mitarbeiter. Und das ist so, er betont hier und sagt, er ist ein Mitarbeiter. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. In 1. Korinther 3, 9 sagt Paulus, denn wir, er, seine Mitarbeiter, also einfach der Leib Christi, sind Gottes Mitarbeiter. Ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Das heißt, er sagt hier, ich sende dir einen wahren Gläubigen und ich sende ihn dir, er ist mein Mitarbeiter, damit wird er handeln gemäß seiner Berufung. Brauche ich nicht mehr tausendmal wiederholen. 1. Korinther 12, Vers 18, der Platz im Leib Christi. 1. Petrus 4, Vers 10, die persönliche Gnadegabe. Römer 12, 3, das Maß des Glaubens, das Gott mir persönlich gegeben hat. 2. Korinther 10, 13, mein Arbeitsfeld. Das ist ein Mitarbeiter. Das heißt, er sagt, ich sende dir einen wahren Gläubigen, einen Bruder, und ich sende dir einen Mitarbeiter. Ich sende dir jemanden, der Berufung hat vor Gott und der arbeitet in seiner Berufung. Das steht zwischen den Zeilen. Das Nächste, was er sagt, und mein Mitstreiter. Ja, ich habe einen Bruder in Aramäer. Er hat einmal zu mir gesagt, pass auf, er hat es nicht so formuliert, wie ich es jetzt formuliere. Er hat nicht gesagt, du bist ein Schwabe und ich bin ein Orientale, du verstehst mich nicht, darum muss ich dir zuerst beibringen, wie ein Orientale ober tickt. Er hat nur gesagt, ich bin ein Orientale. Und in 2. Timotheus 4, 7 heißt es, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Das ist ein Kampf, das Testament des Paulus, 2. Timotheus 4. Er sagt, jetzt bin ich am Ende, es war ein Kampf und den habe ich gekämpft. Und dieser Bruder sagt immer zu mir so, hat meistens so einen Spruch, wenn ich mit ihm telefoniere, sagt er, naja, Nachfolge ist kein Betriebsausflug. Ist kein Ausflug. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Und so ist es. Und wenn jetzt hier Paulus hingeht und sagt, dieser Epaphroditus, er ist nicht nur ein Bruder, den ich dir sende, damit kannst du sicher sein, du bist ein echter Gläubiger. Er ist ein Mitarbeiter, hat eine echte Berufung und ich sende ihn dir so, wie seine Berufung ist. Und er ist ein Mitstreiter, er ist jemand, der nicht ein Tourist ist im Reich Gottes, der weiß, es ist ein Kampf auf Leben und Tod und mit diesem Mann könnt ihr geistlich kämpfen. Da hast du jemand, der den geistlichen Krieg versteht, der kennt das Schwert des Geistes, der kennt das Schild des Glaubens, der kennt den Helm des Heils, der kennt den Brustpanzer der Gerechtigkeit, der kennt den Gürtel der Aufrichtigkeit, der Wahrheit, der kennt die Sandale, wo er gestiefelt ist, der weiß, wie man das macht, der weiß, wie man die Waffe des Lichtes anwendet. Wisst ihr, und dann sagt er, und er ist ein Diener meiner Not. Und da steht ein ganz, ganz interessantes Wort. Und zwar, da steht Liturgus. Das ist ja so, unter Liturgie verstehen wir ja das, was die Großkirche macht, der Ablauf eines Gottesdienstes, wie man ein Lied singt und so. Liturgus ist im Griechischen eigentlich ein Diener in religiösem Sinne. Also ich verstehe es so, dass er der amtlich Eingesetzte ist. Er sagt jetzt praktisch, ich sende dir einen Mann, der ist wirklich wiedergeboren. Ich sende dir einen Mann, der hat eine echte Berufung von Gott. Ich sende dir einen Mann, der den geistlichen Kampf kämpft, dem kannst du vertrauen. Und der ist gleichzeitig euer Gesandter. Ihr habt ihn mir gesandt für meine Not. Und das wird dann wieder klar erklärt, wo das passiert. In Philipper 4, 12, ich lese das jetzt einfach, Vers 12 und 18. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. 18. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe. Einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Wisst ihr? Er sagt, ihr habt mir ja einst Epaphroditus wohl zurückgeschickt mit, in dem Fall, finanziellen Mitteln für meine Not. Er sagt, aber eigentlich ist es egal, weil, kommen wir wieder zu dem Punkt. Das, was ich jetzt sage, sage ich nicht gern, aber ich muss einfach sagen, weil es immer verrückter wird im Reich Gottes. Gott ist ein Gott, der einen Auftrag gibt. Und wenn er einen Auftrag gibt, dann zahlt er auch. Versteht ihr? Paulus sagt, ich könnte arm sein. Ich kann arm sein, ich kann leben mit, dass ich hungern muss. Ich kann leben im völligsten Überfluss, dass ich am Tisch eines Fürsten sitze und die herrlichste Speise habe. Ich kann alles. Aber er sagt, in dem Fall hat Gott entschieden, dass er von diesem Epaphroditus eine Gabe der Gemeinde in Philippi bekommt. Der sendet ihn jetzt wieder zurück, um ihm letztendlich die Existenz zu sichern. Wisst ihr, hier haben wir das ganz einfach gemacht. Ich sage immer, wenn Gemeinde betteln oder Bewegung oder Konferenzen, ja, jetzt müssen wir noch ein Opfer einsammeln, muss ich immer sagen, Entschuldigung, ich verstehe das anders. Ich verstehe das ganz einfach. Wenn Gott den Auftrag gibt zur Konferenz, wenn Gott den Auftrag gibt zum Predigen, wenn Gott den Auftrag gibt, eine Gemeinde zu bauen, er ist der Auftraggeber, dann gibt er das Geld dazu. Das kommt ohne Bettelei, das kommt automatisch. Das ist einfach ein Fakt. Wisst ihr? Und hier siehst du, er sagt, er ist der offizielle Überbringer eurer Gabe gewesen. Und er baut das ein und sagt, er ist jemand, da ist auch was passiert im Bereich der Gemeinschaft. 1. Johannes 1, 7 bis 9. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Er sagt, denn er hatte Verlangen nach euch allen. Er hat Verlangen nach die Philipper. Merkt ihr, da ist geistlich was passiert. Als er dort war, ist was passiert. Jetzt geht Paulus hin und macht etwas ganz Wichtiges. Er zeigt zuerst einmal, dass es kein geistlicher Perfektionismus gibt, wo jetzt der große Paulus selber kommen muss. Er sagt, es gibt im Reich Gottes eben Epheser 4, 11 bis 16, diese Hierarchie im Reich Gottes. Wenn jetzt der Wille Gottes es ist, das hat mir Paulus dann praktisch von Gott her aufs Herz gelegt, dass ich euch Epaphroditus wieder sende, den ihr ja kennt, Und wieso muss der jetzt nochmals einem Mensch, den sie ja kennen, so ein Zeugnis ausstellen? Wisst ihr? Und da siehst du, das war die von Gott gewollte und gegebene Beglaubigung, dass er sagt, ein Bruder, der eine echte Berufung hat, ein Mensch, der geistliche Kampf kennt, ein wirklich Gesandter. Das ist die Klammer, der Gesandte. Er war der offizielle Diener eurer Not und der Gesandte, da steckt das Wort Apostel drin. Das heißt ganz einfach, er war der, der gesandt wurde. Er wurde von euch einst zu mir gesandt, um mir zu helfen und jetzt sende ich ihn euch wieder, um euch geistlich zu helfen. Wisst ihr, das ist doch hochinteressant, wie er hier zeigt, wie das alles ineinander geht, organisch, aber es ist wichtig, dass alles echt ist. Wisst ihr, es ist ungeheuer wichtig, dass der Epaphroditus wirklich bekehrt war, dass er wirklich ein Bruder war in Christus, dass er wirklich ein Mitarbeiter war, der Berufung hatte und gemäß dem gearbeitet hat, der auch gekämpft hat, kein Tourist, und dass er wirklich gesandt war im Sinne von Gottes Wille war es, dass er das getan hat und er war dann eben der offizielle Überbringer dieser Gabe für den Paulus. Damit war er ein Liturgus für ihn, ein offizieller. Er sagt zum Beispiel das Wort Liturgus, wenn er die Parallelstelle anguckt, lasst uns eine lesen, Römer 13, 6, er sagt es vom Steuereinnehmer. Schau, interessant, ein Finanzbeamter ist ein Liturgus. Auf die Idee kommst du ja gar nicht. Ist auch von Gott eingesetzt. Deshalb zahlt er ja auch Steuern. Denn sie sind Gottes Diener, da steht Liturgos, da steht in der Mehrzahl, da steht praktisch, sie sind diese Diener, Liturgoi, das ist Mehrzahl im Griechischen, sie sind diese offiziell eingesetzte, amtlich bestellten Diener, die eben dazu beständig tätig sind. Und er sagt er so, gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Er sagt, die Obrigkeit ist eingesetzt, um das zu tun. Also der Liturgos ist immer der amtlich, der offiziell Eingesetzte. Wisst ihr, jetzt hast du da etwas. Paulus geht jetzt hin, man würde im Schwäbischen sagen, er plaudert aus dem Nähkästchen. Er zeigt einfach, wie das zwischen der Gemeinde abläuft. Jetzt erklärt er hier etwas. Er sagt, dieser Mann, den ihr schätzt, dieser Mann, den ich schätze, dem ich das Zeugnis gebe, dass er ein Bruder ist, ein echter Berufener, ein wirklich Gesandter, jemand, der geistliche Kampf kämpft und er war offiziell euer Überbringer, also ein Mann, dem man auch Geld anvertrauen kann. Dieser Mann, der auch Vers 26 großes Verlangen nach euch hat und der auch bekümmert, dass er Bekümmernis da war, weil nämlich sie gehört hatte, dass er krank war. Wisst ihr, da war auch seelisch was entstanden, da war geistlich was entstanden, da war Gemeinschaft entstanden, da war persönliche Beziehung entstanden. Da siehst du, wie das Reich Gottes so läuft. Jetzt, die hättet ja hingehen können und sagen, Epaphroditus, naja, warum kommt er nicht selber, der Paulus? Sagen die nicht. Denn Paulus zeigt ihnen hier, was Sache ist. Und dann passiert was Wunderbares. Er erklärt dann und sagt, er war todkrank. Ein Gläubiger kann todkrank werden. Wisst ihr, die Lehre der charismatischen Kreise sind ja nicht alle, zum Glück, gibt ja ein paar Vernünftige. Hat sogar ein führender amerikanischer Pfingstler und Charismatischer hat ein Buch geschrieben, auf der Zinne des Tempels, wo er diese Lehre, dass ein Gläubiger nicht krank wird, zerreißt. Und seine eigenen Leute praktisch, ich sag's mal, verprügelt und ihnen sagt, ihr macht die Leute kaputt mit dieser Lehre. Aber trotzdem ist halt die Lehre sehr verbreitet, ein Gläubiger kann krank werden. Wenn jemand krank wird, ist es nicht das Zeichen, dass er unter dem Gericht Gottes ist. Das glaubt man dann oft. Oder sagt, jetzt ist der krank geworden, das ist eine Strafe Gottes. Überhaupt keine Strafe Gottes. Es kann eine Strafe Gottes sein. Ist gar keine Frage. Ich habe euch hier dahinter noch einen Exkurs über Krankheit. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man das versteht. Aber hier schon mal zuerst ganz wichtig, er ist todkrank geworden. Und jetzt sagt er nicht, ich der Apostel, Paulus, das wäre jetzt pfingstlerisch, ich habe ein Taschentuch. Ich muss jetzt nur am Epaphroditus mein Taschentuch senden, über das ich gebetet habe. Haben extreme Pfingstler so gemacht. Und der Bibel ist so, dass man tatsächlich aufgrund von Taschentüchern geheilt hat. Ich schicke es jetzt einfach Epaphroditus und er ist gesund. Ich bin der Apostel, Vollmacht über Leben und Tod, von Gott gegeben. Ich habe die Gabe der Krankheilung. Ich gebiete dem Geist der Krankheit, geh. Entschuldigung, ist alles Unsinn, was diese Leute erzählen. Wisst ihr, was da steht? Da steht was ganz Einfaches. Er war todkrank. Und jetzt kommt wieder das. Wer entscheidet, wer arbeitet wann, wie, wo, mit? Wen setzt Gott ein? Wie setzt er ihn ein? Er sagt, Gott hat sich über ihn erbarmt. Er sagt, Gott hat sich erbarmt, obwohl er todkrank war. Und sagt, nicht nur über ihn, sondern auch über mich, weil ich habe ihn gebraucht. Ich habe nur Betrübnisse ohne Epaphroditus, der ein hochkarätiger, wichtiger Mann ist. Kommt nur zweimal in der Bibel. Aber der ein hochkarätiger, wichtiger Mann ist, kann ich hier letztendlich nur noch in Betrübnis dahin gehen. Der Herr hat sich meiner erbarmt. Und damit siehst du, wenn es der Wille Gottes ist, dann erbarmt er sich. Wenn es der Wille Gottes nicht gewesen wäre, dann wäre er gestorben. Was wäre dann gewesen? Dann wäre der Auftrag des Epaphroditus auf dieser Erde beendet. Müsst ihr euch mal überlegen, warum stirbt der Hofacker? Der wird nicht einmal 35, stirbt ein Hofacker. Ein Erweckungsprediger. Müsst ihr mal sehen, was der gepredigt hat. Wieso stirbt ein Schlachter, der Bibelübersetzer, mit 51? Hochkarätige Männer werden in jungen Jahren hinweggenommen, weil Gott einfach sagt, dein Auftrag ist erledigt, ist vorbei. Ich nehme dich zurück. Die Alten haben das gewusst, die haben immer von den Frühvollendeten geredet. Da gibt es wieder andere Brüder, ich habe das nie verstanden, dass Chapman 99 wurde. Ich habe immer gedacht, ich bin Perfektionist, der könnte doch 100 werden. Hat halt ein Jahr gefällt. Es gibt Dinge, die kannst du nicht erklären. Gott steuert das alles. Und dazu ist auch wichtig, dass wir Krankheit verstehen. Wisst ihr, die Bibel sagt, und das ist ein ganz zentraler Punkt im 1. Thessalonicher 5, dass wir geheiligt werden nach Geist, Seele und Leib. Ein Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Wie das zusammenhängt, erklärt sie nicht. Sie sagt nur, praktisch, wenn Gott den Geist einhaucht, entsteht die Seele. Die Seele ist das, was du auf keinem Röntgenbild siehst. Du kannst die Seele auch nicht mit den Nervenbahnen messen. Du kannst sie nicht messen. Du kannst sie nicht lokalisieren. Und jeder Arzt sagt dir, sie ist da. Aber du siehst sie nicht. Du erkennst sie nicht. Das ist das Geheimnis. Und jetzt sagt die Bibel ganz klar, Johannes 3,3 und Römer 8, Vers 9, das ist, ich habe jetzt da nicht alle Stellen drauf, aber ich möchte es euch einfach hier unorthodox nahe bringen, damit das versteht. Römer 8, Vers 9 sagt, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Das heißt, bei der Wiedergeburt passiert etwas, dass mein Geist durch die Innewohnung des Heiligen Geistes, der vorher laut Epheser 2, 1 bis 3 und viele andere Stellen tot in Sünden war, lebt plötzlich wieder auf. Das heißt, die Erlösung, dieses vollkommene Opfer, Hebräer 10, 10 und 14, das der Jesus vollbracht hat, wirkt auf den Geist des Menschen, dass der Geist wieder lebendig wird, da wird der Mensch wieder geboren, der Heilige Geist zieht ihn hinein, in derselben Sekunde ist er gerettet. Das ist ein Gotteskind. Also der Geist wird praktisch gerettet und ist der Ort der Errettung. Die Bibel nennt es auch versiegelt werden mit dem Heiligen Geist, dann bist du ein Gotteskind, da ist der Heilige Geist in dir. Das Programm Gottes für die Seele ist völlig anders. Die Seele wird nicht wiedergeboren. Die Seele wird nicht gerettet. Die wird erst am Schluss gerettet, sagt die Bibel, wenn die Auferstehung ist. Sondern für die Seele hat Gott ein völlig anderes Programm. Römer 6, 6 und 11. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde aus der Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Das steht im Griechischen als Sklave dienen. Also auch hier, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Er sagt praktisch, die Seele, der seelische Bereich ist das Kampfgebiet. Er teilt mir mit in der Schrift, du bist mit Christus gekreuzigt. Deine ganze negative seelische Regungen sind tot in Christus. Jetzt musst du nur im Glauben das annehmen und dich für mit Christus gekreuzigt halten, dass dein Seelenbereich tot ist. Dann hört es auf. Jetzt kommt die Frage, was ist das Mittel für den Leib, wo die Krankheit sitzt? Was ist das? Das ist nicht Krankenheilung, sondern das ist 1. Korinther 15, Auferstehung. Könnt ihr in Ruhe lesen. Das ist Auferstehung des Leibes. Und die Bibel sagt, die Posaune wird erschallen, es werden alle auferstehen. Der Leib ist das Samenkorn, das in die Erde gelegt wird, das verwest. Und aus diesem geistlicher, nicht verstehbarer Akt passiert dann auch die Auferstehung, wo dann plötzlich ein Mensch mit Auferstehungsleib wieder da ist. Und die Krankenheilung ist ein Nebenprodukt. Ist einfach ein Nebenprodukt. Gott kann heilen, wenn er will. Das ist genau das, was der Paulus hier sagt. Gott hat sich erbarmt. Er hätte aber auch ihn sterben lassen können. Es ist das Erbarmen Gottes. Wisst ihr, die Bibel sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Das heißt, er ist bereit, jeden zu retten. Wenn jemand gerettet ist, sagt er, das vollkommene Opfer. Steht mir in Kolosser 3. Das sieht man in Epheser 4. Das sieht man letztendlich in diesen ganzen Bibelstellen, auch Hebräer 10, 10 und folgende. Das vollkommene Opfer wirkt, wenn jemand gerettet ist, auf den Seelenbereich 100%. Also ich kann 100% sagen, wenn jemand der Jesus annimmt als Erlöser, dann ist er gerettet. Funktioniert 100%. Wenn jemand sich für mit Christus gekreuzigt hält und im Glaube sein Sündhaftes, was hier an Trieben da ist, in den Tod Jesu gibt, glaubensmäßig, solange er das macht, schätzt es aus. Funktioniert 100%. Aber beim Leib habe ich einfach das Problem, dass Gott bestimmt hat, dass ein Mensch 70 oder 80 Jahre lebt, heute ein bisschen länger durch die Medizin, ob das gut ist, kann man streiten, dass jemand 70 oder 80 Jahre lebt und dann ist vorbei. Und in diesen 70 oder 80 Jahren spielt sich mein Leben ab und da muss ich alles tun, in dieser kurzen Zeit. Und da habe ich die Verantwortung. Aber ob mein Körper gesund bleibt oder ob er krank bleibt oder krank wird, das hängt von mehreren Faktoren ab. Wisst ihr, von was das abhängt? Wir dürfen einfach nicht übergeistlich sein, wir müssen normal bleiben. Es hängt von meiner Erbanlage ab. Wisst ihr, wenn alle meine Vorfahren väterlicher oder mütterlicherseits, wenn es nur beide hat, das kann kriminell sein, alle Allergien hatte, dann habe ich halt Allergien. Das ist kein geistliches Problem, das ist ein menschliches Problem. Gott hat mich dann erwählt, hat mir einen Platz im Leib Christi gegeben, eine Gnadegabe, Arbeitsfelder, Maß des Glaubens mit meinen Allergien. Er hat das gewusst. Und ich sage es mal so, ihr könnt es auch in dem Exkurs nachher nachlesen, wenn zum Beispiel jemand, habe ich immer gemacht, vor der Bank, Kunde ist Auto stecken geblieben und Albstadt ist ja ein Schneeloch, gell? Und ich bin so raus. Ich habe immer im Geschäft, wenn ich keinen Kunde hatte, saß ich Krawatte zwar dran, aber... Und so bin ich raus vors Haus, ich weiß nicht, 12 Grad minus, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich bin raus, habe dem Erschieber geholfen. Ja, zwei Tage drauf lag ich im Bett. Wer ist jetzt schuld? Gott? Hat er mich gestraft? Wisst ihr, was war? Dummheit. Man kann krank werden aus Dummheit. Aber der geistliche Tod ist verantwortlich für Krankheit. Wenn ihr 1. Mose 5 lest, die Nachkommen Adams, das ist interessant. Also ich habe es am Anfang gar nicht so gesehen, aber dann plötzlich bin ich erschrocken. Es beginnt in Vers 5, die ganze Lebenszeit Adams betrug 930 Jahre und er starb. Seht, Vers 8, 912 Jahre und er starb. Enosch, 905 Jahre und er starb. Kenan, 910 Jahre und er starb. Und so geht es weiter. Mahalalel, er starb. Jared, er starb. Methuselah, er starb. Ich bin ja überzeugt, dass Methuselah in der Zintflut ertrunken ist. Kann man ausrechnen, mathematisch, geht relativ einfach. Lamech und er starb. Wisst ihr, einem Kind geht es auf, wenn er das liest. Und er starb, und er starb, und er starb, und er starb. Drei mit 969 Jahren, dann einer mit 905. Dann sagt die Bibel, David stirbt mit 70. Ich habe mich immer gefragt, wieso mit 70 schon? Dann siehst du wieder andere Heilige des Alten Testamentes. Die sind dann 110, 120 Jahre alt geworden. Und meistens heißt es, wenn sie vor Gott gestanden sind, alt und lebenssatt. Aber bei jedem kommt. Und er starb. Der Tod ist das Normalste. Und der sitzt in unserem Körper drin. Das ist eine Folge des Sündenfalls. Erlöst wird der Geist. Erlöst wird indirekt durch geistliche Haltungen, die ich einnehme. Aufgrund der vollkommenen Erlösung. Die Seele wird befreit. Aber der Körper ist ein Problem. Und man muss es einfach sehen, da steckt's drin. Krankheit und Tod ist etwas Normales im Leben eines Gläubigen. Und darum konnte ja auch ein Epaphroditus krank werden. Und es kann sein, du hast einen Dienst und wirst krank. Jetzt kann sein, Gott tut deine Krankheit praktisch hinweg oder er tut sogar ein Wunder, habe ich schon erlebt, oder er macht hier gar nichts und du liegst im Bett, musst anrufen und sagen, ich bin krank. Wisst ihr, und in Johannes 11, da heißt es, es war aber einer krank, ist normal. Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Und der stirbt. Und dann sagt der Jesus, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Wisst ihr, es gibt Dinge, wo jemand todkrank werden kann, wie ein Epaphroditus, und Gott verherrlicht sie. Aber 4. Mose 27,3, wir dürfen das einfach nicht vergessen, ist der Normalfall. Und zwar der völligste Normalfall. Und zwar, da sagt die Bibel, sondern er ist an seiner Sünde gestorben. Jeder von uns stirbt an der Sünde, am Sündenfall Adams. Das ist der Grund für Tod. Es gäbe keinen Tod. Wisst ihr, sonst kann man nur so geistlich sein. Sondern halt die Gläubigen in ihrer Schwärmerei und Spinnerei. Und wenn sie einfach nicht zufrieden sind mit dem vollkommenen Opfer, es auch gar nicht versteht. Ich habe mit denen Kreise zu tun gehabt. Die kamen dann auf folgende Idee. Ist gar nicht so weit von hier von Nürtingen, wo das gelehrt wurde. In Leinfelder Festhalle. Große Leute, berühmte Namen. Und da haben wir Folgendes gelehrt. Wenn du geheiligt bist, genügend geheiligt, dann passiert Folgendes, dann stirbst du trotzdem. Aber wenn man eine Woche später deinen Sarg öffnet, ist er leer. Du bist ausauferstanden. Die ganz Geheiligte steht vorher auf. Das muss ich sagen, ist ja einfach. Gucken wir doch in der Bibel, ob das stimmt. Die Bibel sagt, zur Zeit der letzten Posaune werden alle Gläubigen auferstehen. Keiner steht vorher auf. Wisst ihr, sondern das Problem des Körperlichen habe ich, das hatte Epaphroditus. Und wenn Paulus hier einen wichtigen Mitarbeiter hat und er erleben hätte müssen, dass sein wichtiger Mitarbeiter, der ein Bruder war, der ein Mitarbeiter war, der ein Mitstreiter war, der ein Gesandter war, der ein Liturgus, ein besonderer Diener Gottes war, wenn er erlebt hätte, dass dieser wichtige Mann von Gott her weggenommen wird, weil es der Wille Gottes ist, dass er stirbt, dann ist er tot. Und dann ist der Wille Gottes, dann wäre es in Ordnung gewesen. Wisst ihr, 2. Mose 15, Vers 26 steht klipp und klar. Wenn du die Gebote Gottes hältst, mosaische Gesetz, dann kriegst du keine der Krankheiten Ägyptens. Solche Bibelstellen sind gefährlich für Leute, die die Bibel nicht verstehen. Dann sagen sie, wenn ich wirklich Gott diene, werde ich nicht krank. Aber wenn ihr Elisa seht, der große Propheten, es gibt kaum einen größeren wie er. Er flucht Kinder und dann kommt ein Bär und bringt sie um. Alle feindliche Truppe haben die Stadt umzingelt. Er sitzt vollkommen ruhig da, sagt einen Satz zu seinem Diener, du brauchst keine Angst haben, ich habe mehr Leute wie die da draußen. Dann sagt er zu Gott, öffne ihm bitte die Augen. Und Gott öffnet ihm die Augen, dann sieht er, dass alle himmlische Heerscharen da waren. So ein gewaltiger Mann Gottes, der gewaltigste Wunder getan hat. Wisst ihr, was mit dem ist? Es steht in der Bibel ein ganz interessanter Satz. Er starb an der Krankheit, an der er sterben sollte. Auch die sind gestorben. Und im Neuen Testament ist es so, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Solange ich lebe, muss ich im Herrn leben, weil ich nie weiß, wenn Gott mich abruft. Und die Bibel sagt halt, Römer 5,12, in Adam sterben alle. Es sind in Adam alle gestorben, geistlich. Und jetzt müssen wir einfach hier sehen, dass Gott Kranke heilt, das war ja von Gott her gegeben. Du siehst ja in der Apostelgeschichte, wie sie gewaltige Wunder getan haben. Sie haben Tote auferweckt, sie haben Blinde die Augen wiedergegeben. Zum Beispiel Tote wurde da im Alten Testament auferweckt. Das müssen wir einfach sehen. Das heißt, Gott kann in seiner Souveränität durch Geistesgabe, durch Gnadegabe, die er in der Apostelzeit massiv gab, kann er Leute letztendlich gesund krank werden lassen, selbst von den Toten auferstehen. Er kann Kranke heilen, wenn er will. Aber der große Apostel Paulus sagt im 2. Timotheus 4, Vers 20, Erastus blieb in Korinth, Trophimus ließ sich in Milet krank zurück. Er sagt nicht, ich habe Gebote, dass die Krankheit geht. Er hat einfach akzeptiert, es war der Wille Gottes, dass er in dem Fall krank war. Und so war es bei dem Epaphroditus genauso. Und da siehst du, ein hochkarätiger Mitarbeiter, der vor Gott her eine wichtige Aufgabe hatte, wird auf jetzt nicht hingehen und sagen, das ist so eine wichtige Aufgabe, der darf nicht sterben. Ja, Entschuldigung, wer entscheidet das? Dr. John Tsung war ein hochkarätiger Wissenschaftler, hat sich radikal bekehrt, kam aus Amerika zurück, ist auf seinem Schiff und kurz bevor es einläuft in Shanghai, geht er hin und nimmt, oder Hongkong, weiß nicht, einem dieser Häfen, geht er hin und nimmt seine Urkunde, seine Diplome, schmeißt sie ins Wasser. Da kommt er raus vom Schiff, geht runter und wartet die Blaskapelle und spielt ihm ein Lied. Und der sagt, hört auf. Und sagt klipp und klar, zu euch kommt nicht der große Wissenschaftler Dr. John Tsung, zu euch kommt der einfache Evangelist John Tsung. Da hat er angefangen, China zu evangelisieren. Man kann streiten, wer der größte chinesische Geistliche war. Der Watchman Nee oder der John Tsung? Da würde ich die Hand nicht drehen. Oder Wang Ming Tao. Es gibt so drei Leute, wo man streiten kann. Und dann ging es an die chinesische Grenze. Ihr wisst ja, dass China mit Japan einen furchtbaren Krieg hatte. Und die Japaner haben furchtbare Verbrechen auch begangen an den Chinesen. Das muss man einfach so sagen. Und da kamen seine Brüder, die haben jetzt gedacht, wisst ihr, ich möchte es nur mitgeben, dass ihr seht, wie Paulus hier gedacht hat in unserem Text. Es war für ihn völlig normal, dass Epaphroditus todkrank war. Es war für ihn völlig normal, dass es nur das Erbarmen Gottes ist, das die Krankheit stoppt. Dass aber, wenn es der Wille Gottes ist, er das akzeptieren musste. Gott ist der Herr und Souverän. Und dann haben sie gesagt, John Tsung, du kannst nicht an die japanische Grenze gehen. Das ist mehr wie lebensgefährlich. Du stirbst, die bringen dich um. Hat er einen großen Satz gesagt. Er hat gesagt, solange ich einen Auftrag von Gott habe, bin ich unsterblich. Und so ist es gewesen. Er ist dorthin gegangen, ist ihm nichts Geringste passiert. Und als er dann wieder zurück war und in China sein Dienst getan hat, kam die Stunde, wo plötzlich bei ihm die Krankheit ausbrach. Und er ist an dieser Krankheit gestorben, dann war seine Zeit erfüllt. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. 1. Timotheus 5, 23. Timotheus, der Lieblingsschüler von Paulus. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen und wegen deines häufigen Unwohlseins. Das heißt, er sagt hier, nimm ein Hausmittel. Wisst ihr, geht nicht hin und gebietet im Namen Jesu. Oder sagt, wenn du krank bist, dann stimmt bei dir was nicht. Das haben so Leute gelehrt wie Margis und so führende Charismatiker, wobei ich nicht mal sicher bin, ob es Margis war, aber aus diesem Umfeld, die haben das so gelehrt. Da muss ich sagen, Entschuldigung, Krankheit sagt zuerst einmal gar nichts. Ich kann aber auch krank werden. Zum Beispiel sagt die Bibel im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, wenn ich das Abendmahl unwürdig nehme, kann ich krank werden, sogar sterben. Weil von daher muss man aufpassen. Man kann auch krank werden als Gericht. Aber Paulus, 2. Korinther 12, 7 und Folgeverse, er, der große Apostel, sagt, es wurde ja ihm Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Guck, das ist so einfach. Selbst schon Paulus hat Gott anflehen müssen, heile mich. Er hat nicht gesagt, ich hole jetzt den Bruder X von mir aus der Apollos, der hat die Gabe der Krankenheilung, der legt mir die Hände auf, gebietet im Namen Jesu, dem Geist der Krankheit, ich bin gesund. Wisst ihr, merkst du erst, wenn du mal die Apostellehre, nämlich die Lehrbriefe durchguckst, merkst du einfach, dass die Apostel nicht so gedacht haben. Das ist alles menschliches Denken. Darum habe ich am Anfang betont, es gibt auf dem Sektor ganz, ganz viel menschliches Denken. Und du musst jetzt einfach auch mal einen Philipperbrief so lesen, wie der Paulus hier ganz nüchtern vorgeht und sagt, er ist todkrank. Er sagt, nur weil Gott sich erbarmt hat, hat es wieder funktioniert. Wisst ihr, da kommen natürlich wieder die Dinge in Markus 16, 18, wir haben es ja schon gehört. Und ich denke, es ist wichtig, dass man das auch ernst nimmt. Schlangen werden sie aufheben, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, sie werden sich wohlbefinden. Sagt die Bibel, diese Zeichen werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Wisst ihr, das können wir ja sagen, ja gut, da steht's doch, ich soll dann einfach denen ein Handy auflegen und dann werden sie gesund werden. In Amerika machen sie Folgendes, da greifen sie, ist wieder einer gestorben, jetzt vor kurzem, da greifen sie im Glauben, gehen sie zu, wo Klapperschlangen sind und halten die Hand rein und sagen, und heben diese Schlange auf und sagen, es wird uns nichts passieren und es passiert halt immer wieder, dass einer gebissen wird und stirbt. Gell, ist einfach schwärmerisch und das ist Herausforderung Gottes, das ist Sünde. In Hebräer 2, 3 steht, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt, also der Herr Jesus. Und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden sind, die Apostel. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, zu dieser Verkündigung, das ist jetzt Markus 16, mit Zeichen, Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Er sagt klipp und klar, diese Zeichen, die in Markus verheißen sind, die waren zur Zeit Jesu und zur Zeit der Apostel vollkommen echt und haben gewirkt. Aber in 2. Thessalonicher 2, Vers 9 steht etwas Furchtbares. Da stehen die drei gleiche Worte. Wenn der Antichrist kommt, ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirksamkeit des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Wenn man normaler Bibelleser ist, kommt man drauf. Im Deutschen stehen auch die gleichen Ausdrücke in der Regel. Je nach Übersetzung kannst du mal ab, weil ich habe in der Regel, siehst du, das ist dasselbe. Die Zeichen der Apostel, die Kranke geheilt haben mit dem Taschentuch, waren zur Zeit der Apostel echt. In der Endzeit, kurz vor der, Ankunft, vom Auftreten des Antichristen kommen sie als Fälschung zurück. Und wenn du jetzt nicht die Zeit der Gesetzlosigkeit, jetzt nicht die Zeit hast, dann wann hast du dann? Das heißt, was heute ein Zeichen und Wunder auftritt, Vorsicht. Es können absolut diese Fälschungen sein. Das muss man einfach sich vergegenwärtigen. Und die Bibel sagt klipp und klar, was dort echt war, ist jetzt eine Fälschung. Und wir haben heute nur vier Wege, wie wir geheilt werden können. Das erste haben wir gelesen, 1. Korinther 12, Vers 9, wo die Bibel ganz klar sagt, ich bitte den Herrn selber. Und ich bin überzeugt, das schreibt er zwar jetzt nicht, aber ich bin überzeugt, dass Paulus auch gebetet hat für seinen Epaphroditus und gesagt hat, Herr, mach ihn gesund. Man kann aufgrund von Fürbitte, von ganz normalem, persönlichem Gebet, kann man gesund werden. Ich will das nicht übertreiben, aber ich habe in der eigenen Familie erlebt, man hat wirklich etwas festgestellt, das da war, das geht nicht von allein weg. War bei meiner eigenen Frau, ob sie Geschwür ist, ob sie Polyp ist, irgend solche Dinge. Wir haben gebetet, sie geht zur nächsten Untersuchung, ist weg, kann niemand erklären. Passiert. Es kann aber auch sein, du betest und gehst zur nächsten Untersuchung, sie ist nicht weg. Dann ist der Wille Gottes. Du kannst Gott bitten, Herr, wenn es dein Wille ist, erbarme dich, mach, dass es gesund wird. Das tut er, wenn er will. Nicht, wenn ich will, wenn er will. Und dann Jakobus 5. Ist jemand von euch krank, er rufe die Ältesten zu sich. Sie sollen ihn mit Ölsalbe gleichzeitig beten, im Namen des Herrn über ihm. Jeder soll seine Sünde bekennen und er wird gerettet werden, steht dort griechisch. Er wird gesund werden. Da brauchst du halt drei Zeugnisse. 2. Korinther 13, 1. Auf zwei oder drei Zeugen Mund soll alles bestehen. Das sagt die Bibel ganz klar. Jetzt hast du hier eine Stelle. Jetzt muss der, der krank ist und geheilt werden will, muss ein völlig klares Zeugnis im Herzen haben, eine Gewissheit, ja, ich hole die Ältesten. Die Ältesten müssen parallel dazu genauso das gleiche Zeugnis haben, ist ja Mehrzahl, noch schau, die zweite und das dritte Zeugnis, die müssen die gleiche Gewissheit haben. Wenn die beide die Gewissheit haben, derjenige auch, wenn Sünde da ist, muss sie bekannt werden. Wenn keine Sünde da ist, muss sie auch nicht bekannt werden. Aber wenn Sünde da ist, muss sie bekannt werden. Und sie betet dann, dann wird er hundertprozentig geheilt. Wir haben das erlebt. Wir haben bei uns bisher, solange es unsere Gemeinde gibt, wir haben das ganz keusch gehandhabt. Wir haben bisher dreimal mit Öl gesalbt aufgrund von dem. Anfrage hatten wir mehr. Wenn die Leute kommen und fragen, ja, kann ich jetzt gesalbt werden, erkläre ich ihnen genau, wie das abläuft. Und dann sage ich ihnen, wenn die Bedingungen stimmen, beten wir mit dir, wenn nicht, nein. Wisst ihr, wir hatten Fälle, wo jemand gesagt hat, also betet mit uns, wir haben das getan, haben gesalbt mit Öl, haben im Glauben gehandelt, hinterher hat sich herausgestellt, die haben selber nicht geglaubt, dass was passiert, die haben das so wie eine letzte Ölung gesehen. Da ist eigentlich nichts passiert, man ist gestorben. Aber wir haben einen Fall, wo Schwester, wo das so war, sie hatte nasse Augenkrankheit, wir haben gewusst, sie wird blind mit dieser Augenkrankheit, wir beten mit ihr, Wir hatten alle Gewissheit, dass das funktioniert. Also wir hatten Freiheit zu beten, so muss man sagen. Wir haben gebetet, die Frau geht zum Arzt und die Augenkrankheit ist zwar noch da, aber nicht mehr nass, sondern trocken. Sie hat sich verwandelt. Ich bin kein Mediziner, ob das überhaupt geht. Auf jeden Fall, sie wird nicht blind. Die Augen sind nicht mehr das Problem. Wisst ihr, das gibt's. Und dann gibt's natürlich Jakobus 5, die Sündenbekenntnis, das Aufheben der Ursache. Wenn man zum Beispiel krank wird aufgrund von einer Sünde, die man begangen hat, und dann Buße tut, dann kann Gott sie wegnehmen. Die Bibel sagt in Prediger 3, alles hat seine Zeit. Und der Wille Gottes ist entscheidend. Und jetzt siehst du hier bei Paulus im Philipperbrief, siehst du klipp und klar, es war von Gott her an der Zeit, es war der Wille Gottes, dass sein geliebter Bruder, Mitarbeiter, Mitstreiter, Gesandter und Diener, dass er krank wurde. Dass Paulus wohl zu Gott auch geschrien hat, ich denke, anders kann man sich es nicht vorstellen. Auf jeden Fall, er sagt, Gott hat sich erbarmt. Er hat sich meiner erbarmt. Er hat sich auch diesem Epaphroditus erbarmt. Und dann geht Gott hin und macht ihn gesund. Und dann kann er wieder dienen. Und jetzt ist wieder vor Gott her, plötzlich wie wenn nichts gewesen wäre. Jetzt hat er seinen Auftrag wieder bestätigt. Jetzt muss der Epaphroditus hingehen und wieder zwischen Paulus und die Philipper seinen Dienst auftun. Und dann, Paulus legitimiert ihn nochmals. Und sagt, ihr werdet froh sein, dass ihr ihn seht. Und dann kommt wieder dieses Geistliche, diese Freude auf. Wisst ihr, und das muss man einfach ganz nüchtern sehen. Die Bibel sagt, das ist der Normalfall, was uns hier Paulus beschreibt. Im Himmel, Offenbarung 21,4, gibt es keine Krankheiten mehr. Das ist vorbei. Aber hier haben wir sie. Die Bibel sagt in Matthäus 25, besucht die Kranken. Interessant ist, wenn er 3. Mose den Aussatz lest, ich möchte euch schnell lesen, gerade wegen Krankheit, die spielt eine große Rolle, Psalm 68, 20. Das muss man einfach sehen. Aber in der Phase, wo du jetzt nicht weißt, ob es Gott so macht, wie wir es gern hättet, wie es hier bei Paulus und Epaphroditus geschehen ist, dass du hier das tragen musst, da heißt es, gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Gott ist unser Heil, und da steht im Hebräischen Yeshua. Das heißt, Gott ist unser Jesus. 21. Vers. Gott ist für uns ein Gott der Rettung, da steht wieder Yeshua. Gott ist für uns ein Gott des Jesus. Und Gott der Herr hat Auswege aus dem Tod. Er hat Auswege. Aber ob er sie anwendet, ist seine Entscheidung. Wisst ihr, ich bin in meinem Leben, wir haben es vorher nochmal gesprochen, ich hatte bisher in meinem Leben viermal, war ich zwischen Leben und Tod. Ich habe nie gewusst, sterbe ich oder sterbe ich nicht. Ich war in allen vier Bereichen, war ich schon gläubig, schon Diener Gottes, war alles da. Einmal bei der Operation, da bin ich eingeschlafen, ich bin einmal aufgewacht, ich habe nicht gewusst, ob ich das nächste Mal aufwache. Gleich drauf wieder operiert, ich habe nicht gewusst, war ich auf. Da lag ich im Bett und da wusste ich so, jetzt hat er das Sagen. Wenn du jetzt stirbst, dann ist es in Ordnung. Wenn du stirbst, ist es in Ordnung. Dann wirst du ruhig. Dann wieder jetzt vor ein paar Tagen dieser fast tödliche Unfall. Ich hatte genau das Gleiche schon mal bei mir Dienst, auch bei Empfängerautobahn genau das Gleiche. Hat Gott jedes Mal eingegriffen. Und ich hatte es einmal im Hochgebirge auf über 3300 Meter Höhe, wo ich sagen musste, da hat Gott auch eingegriffen. Wisst ihr, aber immer hat Gott gezeigt, du bist sterblich. Was willst du überhaupt? Du bist mein Diener. Du bist die Geige. Wenn ich dich weglege, dann bist du weg. Wisst ihr, das ist wichtig. Wenn er mich weglegt, bin ich weg. Und so ist es hier gewesen mit dem Epaphroditus. Aber er ist unser hoher Priester, der unsere Last trägt. Kann man auch selbst sein, 81,7, wunderbar. Und ich denke einfach, man muss sich dessen vergegenwärtigen. Wir sind Sklaven Jesu Christi. Er kann mit uns machen, was er will. Wir dürfen uns wirklich wie die kleinen Kinder vertrauensvoll ihn wenden. Er sagt im Psalm 81,7, ich habe die Last von seiner Schulter genommen. Seine Hände sind den Tragkorb losgeworden. Er nimmt meine Last ab. Er trägt auch die Last, dass ich krank bin. Die trägt er für mich. Aber er kann mich auch heilen, wie ein Epaphroditus, wenn er will. Und dann sagt er wieder, erster hohe Priester, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Also wenn ich mühselig und beladen bin, dann kann ich kommen. Jetzt kann es sein, du hast mit dem nie was zu tun, weil du jung, gute Gene hast, keine Erbeinlage, dich vernünftig ernährst, Ich weiß, ein Bruder, der ist gestorben, ein Mann, der wirklich im Reich Gottes gedient hat. Ich bin überzeugt, dass ihn das amerikanische Fastfood zu Fall gebracht hat. Du machst auch bestimmte Dinge nicht ungestraft. Gell? Und die Bibel sagt, er ist ein barmherziger, treuer, hoher Priester, der auch unsere Krankheiten getragen hat. Jesaja 53, 4, aber hat sie nicht getragen wie unsere Sünde. Weil die Bibel sagt in Matthäus 8, Vers 17, mit dem irdischen Dienst Jesu ist Jesaja 53, 4 erfüllt. Die Sünde hast du letztendlich von Gott her die hundertprozentige Garantie, wenn du zum Herrn kommst, nimmt er dir die Sünde weg, bei der Krankheit nicht. Weißt du, jetzt hast du einfach dieses wunderbare Kapitel hier, das wir heute gelesen haben, wo du siehst, Paulus sagt zu Deutsch, ich habe Hoffnung, dass ich komme. Aber er ist nicht arrogant und sagt, ich, der große Apostel, weiß, ich komme. Macht er nicht. Er ist demütig. Und er sagt, ich schicke euch Epaphroditus. Ich bin nicht so hochmütig, sagt Paulus, dass nur ich es machen kann. Ich kann euch jemanden schicken, dem ich vertraue. Ihr kennt ihn ja. Aber jetzt beglaubigt er ihn nochmal und sagt, ein Bruder, ein Mitarbeiter, ein Mitstreiter, ein Gesandter, der Diener, der amtlich, dem man auch Geld anvertrauen kann, ein Mann, der vollkommen zuverlässig vor Gott her hier ist und der ernst zu nehmen ist. Und sagt, todkrank, aber Gott hat sich erbarmt. Wisst ihr? Und sagt, jetzt freut ihr euch, er freut sich an euch, jetzt ist wunderbar, jetzt ist wieder von Gott her was Wunderbares geschehen. Jetzt merkt ihr, das geistliche Leben ist dynamisch. Es ist normal. Wisst ihr? Wenn zu mir jemand kommt mit feuchten Augen, da kann ich nur schreien, und mir erklärt, der Nikolaus von der Flüe hat 4 Jahre nur von der Hostie gelebt. Ich muss sagen, Entschuldigung. Die Bibel sagt, 1. Korinther 11, Paulus, wisst ihr nicht, die Natur lehrt euch, die Natur lehrt, dass es besser ist, ich esse Schnitzel als 4 Jahre nur Hostie, ist euch klar. Das ist mystisch. Ich bin von Gott geschaffen, so wie er einen Menschen geschaffen hat. Stoffwechsel, essen, trinken, alles normal, schlafen, ein normaler Mensch. Und genau in diesem Normalen läuft das Geistliche ab. Das Geistliche ist in mir drin. Es läuft ganz normal ab. Wenn ich mir zum Herrn Jesus auf den Altar lege, wie ein Paulus oder wie ein Epaphroditus, dann steuert er meinen Dienst, er steuert meine Krankheit, er steuert mein Wohlbefinden, er steuert mein Leben. Wenn ich ihm auf dem Altar liege, liege ich ihm nicht auf dem Altar, wer steuert es dann? Großteil ich selber. Hat mein Bruder zu mir gesagt, es gibt Leute, die begehren mit Messer und Gabel Selbstmord. Hat er recht. Dann steuere ich's. Oder der Teufel, der mich dazu reizt. Oder der mich angreift. Gibt auch der Teufel, der Krankheit schickt. Diese Verkrümmung war ja Geist der Krankheit. Dem kann man dann widerstehen. Also Gott zerstört die Werke des Teufels. Wisst ihr? Aber das Normale ist, dass ich ganz normal als normaler Mensch lebe, mich im Herr Jesus auf den Altar lege und sage, Herr, lass es so laufen wie beim Paulus und wie beim Epaphroditus. Ganz normal. Erbarme dich, wo es wichtig für mich ist. Aber wir sind deine Sklaven. Du kannst mit uns machen, was du willst. Nur wichtig ist, in aller körperlicher, seelischer, menschlicher Schwäche, es ist wichtig, dass wir echt sind. Wirkliche Brüder, wirkliche Mitstreiter, wirkliche Mitarbeiter, wirkliche Gesandte, wirkliche Liturgos, also Diener Gottes. Und der Rest ist egal. Aber das alles läuft im Normalen ab. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt nachher heimfahre und dann wahrscheinlich müde bin und ins Bett gehe und die 3 Stunden bete. Versteht ihr? Mir hat einmal ein Bruder sehr geholfen. Er hat einen Gärtnereibetrieb gehabt, hat hart arbeiten müssen, hat viel im Reich Gottes gearbeitet. Und dann hat er uns junge Burschlein erklärt, sagt er, wisst ihr, Brüder, ich kam heim, völlig erschlagen, völlig erschöpft. Ich hab keine Kraft mehr gehabt, ich war völlig fertig. Und dann sind wir da geguckt mit leuchtenden Augen und haben gesagt, jetzt wird er es sagen. Dann fiel ich auf die Knie, trotz meiner Müdigkeit, habe noch 1 Stunde gebetet oder Bibel gelesen. Wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat gesagt, Brüder, dann bin ich ins Bett gegangen. Habe zum Herr Jesus gesagt, Herr, bei uns bleibt alles beim Alten. Habe den Kopf gedreht und geschlafen. Wisst ihr, wir müssen normal sein. Völlig normal, aber hingegeben. Völlig innerlich bereit, zu akzeptieren, was er mit uns tut. Er ist der Herr, wir die Sklave. Wir legen uns ihm auf den Altar. Wir dienen ihm gemäß den Gnadengaben, die er uns gegeben hat, gemäß unserem Arbeitsfeld, gemäß unserem Maß des Glaubens, gemäß der Gnadengabe, gemäß dem, was Gott vorgegeben hat. Aber das Umfeld ist in einem menschlichen, normalen Körper, Geist, Seele, immer ganz normalen menschlichen Umfeld. Und da sind wir genauso normal, wie ein Paulus war und wie ein Epaphroditus war. Ich möchte beten. Jesus, wir beten dich an und danke dir, dass du in unserem normalen menschlichen Sein, in dieser Schwäche, die wir ja auch haben, nach Geist, Seele und Leib, trotz aller Verkehrtheit und trotz aller Schwachheit, mit der du ja Mitleid hast, dass du einfach uns deine geistlichen Dinge anvertraut hast und dass wir im ganz normalen Leben jetzt dir, dem Lamme, folgen können, wohin du gehst. Und möchtest wirklich dir auf den Altar legen, uns selber dir weihe, dass du mit uns machst, was du willst. Wenn du uns gesund werden lassen willst, dann lass uns gesund sein. Wenn du uns krank werden lassen willst, dann soll es Krankheit sein. Wenn du uns leben lassen willst, dann sollen wir leben. Wenn du uns sterben lassen willst, dann sollen wir sterben. Gib uns aber Gnade, dass wir selber nicht dir dagegen arbeiten, dass wir mit aller Verantwortung so leben vor dir, wie es richtig ist, wie du auch vorgesehen hast für normale Menschen, dass wir gesund leben, dass wir normal leben, dass wir unseren gesunden Menschenverstand einsetzen und trotzdem ohne jeden Vorbehalt dir, dem Lamme, folgen und uns dir hingeben. Das ist eine Kunst, wo unser Charakter, unsere Erbeilage, auch unsere religiöse Prägung oft dagegen schießen. Gib uns einfach Gnade und dafür danke ich dir. Amen.